Herr, wir wollen dir ganz herzlich danken heute Morgen, dass wir das wirklich auch aus Erfahrung sagen dürfen. Es ist wunderbar, wenn wir unsere Zuversicht auf dich richten und das wirklich tun. Manchmal führst du uns in Situationen hinein, wo wir das wirklich nur noch tun können, wo es gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, als unsere ganze Zuversicht und ganze Hoffnung auf dich richten. Manche von uns haben Erfahrungen, Herr, wo sie dann einfach merken, wie einzigartig das ist, wo wir Menschen einfach in eine Sackgasse sind und wo wir wirklich nicht mehr weiter wissen, ist plötzlich eine Hilfe da, Herr, die wir so gar nicht erwartet haben oder uns vorstellen konnten. Und so bist du. Und das gehört zu unserem Leben und das gehört auch zu deinem Reden. Und ich möchte dich heute Morgen in besonderer Weise jetzt für die bitten, Herr, die heimlich diese Sehnsucht haben, dass du sie so erfüllst und dass du sie so berührst, Herr, dass sie auch sagen können mit ganzem Herzen, im Blick auf diese ihre Not, die sie haben, der Herr ist meine Zuversicht und meine Zuflucht für und für. Amen.
So, guten Morgen, liebe Geschwister, noch einmal. Als wir gestern merkten, dass da ein Trompetenspieler da ist und wir einig wurden, dass er heute Morgen spielt, da wurde die Frage gestellt, soll es ein sanfterer oder ein etwas deutlicher Ton sein? Und weil wir heute Morgen ein prophetisches Thema haben, haben wir uns dafür entschlossen, es gibt einen deutlicheren Ton. Und ja, die Mauern von Jericho sollen nicht fallen, denn wir wollen ja in diesem schönen Haus noch öfters zusammenkommen. Also ich habe heute Morgen das Thema Entrückung und Endzeit. So habe ich in der letzten Zeit einfach das, was mich da bewegt und was ich nun doch schon einige Jahre auf dem Programm habe, tituliert und genannt. Wir hätten gerne die Endzeit wie in einem Fahrplan. Und das verbietet uns irgendwo bis ins Letzte vielleicht hinein die Bibel, weil sie so vielschichtig und so verzahnt ineinander redet und spricht. Und mir geht es immer wieder auch so, ich entdecke in meinem Text einen Vers oder einen Satzteil, wo ich nachher sage, ja, wie passt denn der jetzt da rein? Und das werden wir sicherlich so üben müssen bis zum Schluss, bis der Herr wiederkommt. Und das muss man einfach vorher dazu sagen. Da könnte jetzt irgendjemand kommen und sagen, dort steht auch noch das und dort steht noch das. Das weiß ich sehr wohl. Und wir sind auch noch nicht am Ende unserer Reise. Und wie es bei Daniel heißt, die Erkenntnis wird sich mehren. Und so denke ich es auch, ist es bei diesem Thema, das ich heute Morgen habe. Aber trotzdem ist es gut, wenn man sich mal so eine Überlegung kann man für sich selber machen, wie es Tim LaHaye und sein Kollege gemacht haben, dass sie 10 Bände über die Endzeit schreiben. Das ist nicht ganz mein Geschmack, gebe ich ja ehrlicherweise zu. Aber die Leute mussten sich etwas überlegen, wie läuft das nun ab? Und das muss ja irgendwo auch mit der Bibel zusammen stimmig sein. Und ich kann das gleich am Anfang sagen, sie müssen, um ein Konzept hinzukriegen, die Entrückung einfach deutlich vor die Endzeit legen. Und das tue ich auch. Die Entrückung muss deutlich vor die Endzeit gelegt werden. Nur so kommen sie mit ihrem Roman vorwärts. Und ich denke, dass das auch so die Bibel durchaus sagt, dass das richtig ist, dass die Entrückung vor der Endzeit kommt. Ja, aber so viel einfach einmal zur Einleitung. Fast bin ich fertig mit der Einleitung. Ich sollte noch hinzufügen, die Bücher über die Endzeit sind Legion. Und die Meinungen über die Endzeit sind auch Legion. Und viele meiner Brüder haben eine andere Auffassung als ich. Da gibt es dann keine Legion, wenn wir nicht so viele sind. Aber ich hoffe, dass wir nur 6 Brüder sind, dass wir nicht 7, sondern höchstens dann 6 Meinungen haben. Und ich habe aus dem letzten Faktum einfach einmal eine Anzeigenseite herauskopiert. Das ist die hier, die ich hier zeige. Und da steht zum Beispiel Folgendes. Bücher. Roche Libi. Jerusalem. Hindernis für den Weltfrieden. 5. Auflage. Roche Libi. Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. 6. Auflage. Dann Ramon Bennett. Wenn Tag und Nacht vergehen. eine prophetische Sicht über die Ereignisse der Welt. Dann Marius Barr, Kollision der Kulturen. Dann Roger Libby, Israel und das Schicksal des Irak, sechste aktualisierte Neuauflage. Dann Roger Libby, Nahost im Blickwinkel der Prophetie, 7 Vortragskassetten. Dann John F. Walwart, Prophetie im neuen Jahrtausend, da sind wir gerade 3 Jahre drin und schon gibt es eine Prophetie im neuen Jahrtausend. Dann Marius Barr, Eskalation in Nahost. Und dann noch Randall Price, Nahostkonflikt, die Wahrheit hinter den Schlagzeilen. Ach, Überschrift, unheiliger Krieg. Ja, und wenn ich jetzt eine andere christliche Zeitschrift nehmen würde, da könnte ich Ihnen noch 2, 3 Titel rauslesen und so füllen sich die Bücherregale mit endzeitlichen Themen. Und ob wir dabei klüger werden, das möchte ich jetzt einmal dahingestellt lassen. So, aber jetzt fange ich an. Ich habe 1999 hier in diesem Hause zum ersten Mal über dieses Thema Entrückung und Endzeit etwas gesagt und muss zur Ehre des Herrn, da bin ich ganz, ganz glücklich darüber, dass ich damit angefangen habe, mit dieser Sicht, schon bevor die Mauer gefallen ist, schon 1988. Und die Mauer, die wurde erst 1989 geöffnet. Nun sind in der Zwischenzeit 4 Jahre vergangen und ich meine, dass die Grundlinien immer noch stimmen. Und was ich heute tue, ist, dass ich einiges aktuell ergänze. Und nun muss ich natürlich sagen, was ich damals gesagt habe, sonst wer da nicht da war und mich nicht kennt, der verliert da den Faden, der fragt natürlich, von was spricht er eigentlich. So, ich habe damals gesagt, die USA sind die einzig verbliebene Weltmacht nach dem Kalten Krieg. Und ich weiß nicht, ob ich damals schon das Buch erwähnt habe von Zbigniew Brzezinski, die einzige Weltmacht, das ist die USA und der Brzezinski ist der Berater Jimmy Carters gewesen, der hat dieses Buch geschrieben. Ich habe schon da und dort mal gesagt, es ist wie ein Kommentar zu meinen Ausführungen, die ich gemacht habe. Aber man kann auch sagen, es ist ein Kommentar zu manchen Ausführungen, die Atomul gemacht hat. Dann zweitens habe ich gesagt, USA werden als Ziegenbock Daniel 8 Sieg über Widder und über den Widder erlangen. Und der Widder ist Russland und China im Gegensatz zu Marius Barr, der sagt, das sei der Islam. Russland und China sind der Widder. Und dann kommt USA zur absoluten Weltmacht, sind noch nicht an ihrem Ende ihrer Größe angelangt. Dann habe ich weiter gesagt, drittens, Babylon wird gebaut. Dann habe ich gesagt, viertens, die USA bringen die Hure hoch. Und das hat natürlich etwas mit Babylon zu tun. Diese Weltmacht, die Weltwirtschaftsmacht Hure. Fünftens habe ich gesagt, Europa bringt den Antichristen hoch. Und sechstens habe ich gesagt, Berlin wird seine Stadt sein, sein Thron und von dort aus wird sein Reich regiert, sprich in Berlin ist der Sitz des Antichristen. Dann habe ich gesagt, dass natürlich Berlin eine Verbindung zu Paris und Moskau braucht und siehe da heute diese 3 Städte, die versuchen miteinander irgendwie Europa in den Griff zu bekommen. Dann habe ich gesagt, siebtens, im ersten Golfkrieg, damit gab es nur einen, da kann man nur den ersten sagen, wussten nicht, dass es einen zweiten gibt. Im Golfkrieg damals blieb USA vor Babylon stehen. Und jetzt kann ich nicht achtens sagen, weil jetzt sind wir ganz neu im neuen Golfkrieg, im zweiten Golfkrieg, nennen wir ihn einfach mal so, im Irakkrieg. Da sind jetzt die Ebene Sinia, hebräisch eigentlich Shinia, in der Ebene Sinia liegt Babylon und dieses Gebiet Babylon-Sinia kommt jetzt und ist jetzt unter dem Einfluss der USA. Und dann habe ich weiter gesagt, achtens, die Entrückung ist vor der Endzeit, deutlich vor der Endzeit, mindestens 7 Jahre, habe ich gesagt. Das kommt nachher nochmal mit den 7 Jahren. Und nun versuche ich natürlich, mich bei prophetischen Aussagen nicht auf Tagesereignisse zu konzentrieren. Diese Bücher sind vielfach auf Tagesereignisse aufgebaut. Die sind bald wieder vergessen. Und wenn Sie dann Ihren Bücherschrank ausräumen und mal umziehen, Sie können nur 50 Bücher mitnehmen und Sie haben aber 100, dann müssen Sie eben 50 rausschmeißen. Da schmeißen Sie am besten die raus, die von Tagespolitik in der Prophetie sprechen. Ja, das muss man tunlichst unterlassen. Und jetzt habe ich mich einmal geoutet, wie man Neudeutsch sagt. Habe ich, bitte? habe ich das Prinzip verlassen. Und das hat mich also elektrisiert, als der zweite Krieg da unten kam und USA davor standen, Babylon und Sinjar in ihren Griff zu bekommen. Da habe ich gesagt, das ist eine ganz, ganz große weltpolitische Wende. Denn jetzt kann Babylon gebaut werden, nicht morgen früh natürlich, da wird es auf und ab und wird es Wellen geben, aber Babylon kommt in unseren Blick. Und wir müssen weitersehen, das habe ich auch damals schon gesagt, jede Endzeitprophetie muss von Daniel 8 ausgehen. Der Ziegenbock gewinnt den großen Sieg, wie damals Alexander der Große. Und dann zerbricht das große Horn die Militärmacht, auch die politische Macht. Und an die Stelle dessen treten vier weitere Weltreiche, vier Diadochenreiche. In der griechischen Geschichte war das dann später der Herrscher in Syrien, woraus dann auch Antiochus Epiphanes der Vierte kam, der ein Modell auf den Antichristen ist. Und ich werde nachher noch einige Stellen sagen, dass diese Bibeltexte auf die bestimmte Zeit des Endes gehen. Das kann ich nicht wegdiskutieren, das kann kein Bibelleser wegdiskutieren, dass dort im Daniel und auch an anderen Stellen, Hesekiel 38 und 39, die mir heute sehr wichtig sind in diesem Vortrag, dass dort einfach steht von der bestimmten Zeit des Endes und folglich tendieren sie, gehören sie auch in diese Zeit hinein. Das macht mich eigentlich so mutig und auch so sicher, dass ich mit der Linie wenigstens nicht falsch liege. Also, dort ist jetzt Babylon in den Machtbereich der USA geraten und das hat mich natürlich, um nochmal zu sagen, elektrisiert. Heute liegt allerdings der Schwerpunkt heute Morgen mehr auf Hesekiel 39 plus noch einiges andere dazu. Und jetzt zur Einstimmung in dieses Thema lese ich Ihnen einfach einige solcher Endzeithinweise aus dem Propheten Daniel und aus Hesekiel 38 und 39. Und ich beginne mit Daniel 8, Vers 17, 19 und 26. Daniel 8. Und dort steht, und er trat, dieser Engel, an den Ort, wo ich stand, und als er herzutrat, erschrak ich und fiel nieder auf mein Angesicht, und er sprach zu mir, merke auf, Menschensohn, denn das Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Und das ist unsere Zeit, wie wir wohl in der ganzen evangelikalen Welt und auch bei uns überzeugt sind, dass wir in den letzten Tagen leben. Zwei Verse weiter. Denn es geht auf die bestimmte Zeit des Endes, war Vers 19. Dann Vers 26. Und das Gesicht von den Abenden und von den Morgen, wovon gesprochen worden ist, ist Wahrheit. Und du, verschließe das Gesicht, denn es sind noch viele Tage bis dahin. Und dann 10,14. Immer noch im Propheten Daniel. Da sagt der Engel, und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volke am Ende der Tage widerfahren wird, denn das Gesicht geht noch auf ferne Tage. Dann gibt es etliche Stellen, Kapitel 11, die möchte ich überschlagen, dann heißt das, denn das Ende verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit, jetzt bin ich in 29, Kapitel 11, zur bestimmten Zeit wird er wiedergekommen und dann Vers 35, bis zur Zeit des Endes, oder Vers 40, und zur Zeit des Endes und nur noch einige Verse aus Kapitel 12. Da steht auch dieses Wort in Vers 1 in Daniel 12 von der Zeit der Drangsal, das dann Jesus wieder aufgreift. Ganz wichtiges Wort. Dann Vers 4 in 12. Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Und dann dieses schöne Wort, das auch uns gilt. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Damit haben wir sie noch nicht ganz in der Hosentasche. Auch die Gemeinde, die von ihrem Herrn wirklich gesegnet ist, auch mit dem prophetischen Wort, wird sicherlich erst ihm dort beim Herrn das letzte, die letzte Klarheit bekommen. Vers 9, denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Natürlich könnte ich jetzt sagen, Ende der Tage, das ist ja tausendjähriges Reich und. Aber es ist so verwoben mit der letzten Zeit des Zorns, der Zeit des Endes, dass auch dort, wo diese Tage stehen, sicherlich unsere letzte Zeit gemeint ist. Ja, und jetzt Hesekiel 38, wo ich sagte, dass dieses heute Morgen mir das Wichtigere ist wie Daniel 8, weil ich letztes Mal vor 4 Jahren schon etwas mehr über Daniel 8 als über Hesekiel gesprochen habe. Hesekiel 38, ich beginne mit Vers 8, dann 12, dann 16, dann 17. Vers 8, nach vielen Tagen sollst du, Gog und Magog, sollst du heimgesucht werden, am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt ist. Vers 12. Um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten, bist du gekommen, um deine Hand zu kehren gegen die wiederbewohnten Trümmer und gegen ein Volk, das aus den Nationen gesammelt ist, welches Hab und Gut erworben hat, welches den Mittelpunkt, den Nabel der Erde bewohnt. Vers 16, am Ende der Tage wird es geschehen, dass ich dich heranbringen werde, wieder mein Land, auf das die Nationen mich kennen, wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen heilige. Und dann noch Vers 17, so spricht der Herr, Herr, bist du der vom, stellen wir uns vor, was jetzt steht, oder hören wir, was jetzt da steht, bist du der, von welchem ich in vergangenen Tagen geredet habe durch meine Knechte? Wir haben nur 3 Stellen über Gog und Magog. Hesekiel 38, Hesekiel 39 und Offenbarung 20, 21. 21, ich glaube, steht das. Also, ich habe, Vers 17 war das jetzt, von welchem ich in vergangenen Tagen geredet habe durch meine Knechte, die Propheten Israels, welche in jenen Tagen jahrelang weissagten, dass ich dich wieder sie heranbringen würde. Das sind Dinge, da hat Gott etwas sagen lassen durch die Propheten, auch wenn es nicht überliefert ist in der Bibel, dass ihm so wichtig war, dass hier etwas geschieht mit seinem Volk. Und jetzt lese ich schon die Verse 18 bis 21, obwohl das alles später noch einmal kommt, um uns schon einzustimmen auf das, was ich hier in der Auslegung dann bringe. Ich sage nämlich, Hesekiel 38 kommt am Schluss der Endzeit und Hesekiel 39 am Anfang der Endzeit. Jetzt das nächste Größere, was passieren wird. Ich lese jetzt Vers 19 bis 21. Und in mein Hesekiel 38. Und in meinem Eifer, im Feuer meines Zornes habe ich geredet. Wahrlich, an selbigem Tage wird ein großes Beben sein im Lande Israel, nämlich wenn der Gog und Magog einbricht und fällt. Und es werden vor mir beben die Fische des Meeres. Ist keine kleine Sache. Und die Vögel des Himmels und die Tiere des Feldes und alles Gewürm, das sich auf dem Erdboden regt, und alle Menschen, die auf der Fläche des Erdbodens sind, und die Berge werden niedergerissen werden, und die steilen Höhen werden einstürzen, und jede Mauer wird zu Boden fallen. Und ich werde nach allen meinen Bergen hin das Schwert über ihn herbeiberufen, spricht der Herr, das Schwert des einen wider den anderen. Und ich werde Gericht an ihm üben durch die Pesten, durch Blut und einen überschwemmenden Regen. Und Hagelsteine und Feuer und Schwefel werde ich regnen lassen auf ihn und auf seine Haufen und auf die vielen Völker, die mit ihm sind. Und ich werde mich groß und heilig erweisen. Ich werde mich kundtun vor den Augen vieler Nationen. Und sie werden wissen, dass ich Jehova, dass ich der Herr bin. Überhaupt im Hesekiel, da geht es ja um 100 Mal steht das Wort Menschensohn. Aber sehr, sehr häufig, ich habe begonnen mal zu zählen, aber wenn das immer wieder in was anderen Variationen kommt, bin ich da durcheinander geraten, habe aufgehört. Sie werden wissen, dass ich der Herr bin, steht häufig im Propheten Hesekiel. So jetzt auch hier Ende 38. Und jetzt noch ein Wort aus 39, das uns heute mehr beschäftigen wird. Siehe, es kommt und wird geschehen, Vers 8. Spricht der Herr, das ist der Tag, von welchem ich geredet habe. Das sind für mich so markante biblische Worte, dass ich einfach sage, das ist dem Herrn eine ganz große und wichtige Prophetie. Und nun will ich folgendermaßen vorgehen. Ich will zunächst das Zeitgeschehen deuten. Das, was jetzt passiert, in unseren Tagen und passiert ist. Und dann will ich die Frage stellen, was passiert mit unserer Erde bei der sichtbaren Wiederkunft, wenn Jesus am Ende der Endzeit und zu Beginn des tausendjährigen Reiches wiederkommt. Das ist ganz wichtig auch für Hesekiel 38 und Hesekiel 39. Und dann werden wir der Frage nachgehen, wann findet Hesekiel 39 statt? Und ich werde dabei auch die Frage nach der Entrückung stellen, wenn ich sie nicht schon vorher zweimal beantwortet habe, so im Eifer des Gefechtes. Nun haben sich die Gemüter über diesen Krieg hier beruhigt. Doch ist noch vieles, vieles festzuhalten über unsere Zeit und ihre Deutung. Ich fange an. Erstens, etwas ganz Erstaunliches ist im Jahre 2003, zu Beginn des Jahres 2003 passiert. Deutschland geht in Opposition zur USA. Das hat es in der Zeit nach dem Krieg nicht mehr gegeben. Ich bezeichne das auch heute noch als eine weltpolitische Wende. Dass auf einmal Deutschland nicht mehr mit USA geht. Die haben jetzt ein bisschen Tünche wieder drüber gestrichen. Aber dieser Same ist gesät und der ist ausgestreut. Und auch jetzt in der Abstimmung im Sicherheitsrat um die Immunität der amerikanischen Soldaten, auch das eine ganz große Ungerechtigkeit, so nebenbei, dass so etwas provoziert und hervorgeholt wird. Die anderen können angeklagt werden, die amerikanischen nicht. Hat Deutschland sich in der Stimme enthalten. Und wenn ich richtig noch weiß, auch Russland und Frankreich. Wieder diese drei. Das ist ein ganz großes Signal für mich, weil auch in dem Buch von Brzezinski und auch nach meiner Meinung Deutschland in der Endzeit eine wichtige Rolle spielen wird. Auch weltpolitisch wieder. Zweitens. Europa rückt zusammen. Und so schon, wie ich es 1999 gesagt habe, Berlin-Paris, Berlin-Moskau. Drittens. Die USA sind auf die Anklagebank gekommen, aber die USA werden immer selbstständiger handeln und es gibt weiterhin eine große amerikanische Aufrüstung und USA sind auf dem Weg zur absoluten Weltmacht. Wir müssen abwarten, was aus der Sache Babylon wird. Ich habe schon gesagt und sage es noch einmal, auch hier ist der Same gesät. Wie die Stadt Babylon entstehen wird, müssen wir abwarten. Irgendwo habe ich das aufgeschrieben, was da noch für Faktoren mitwirken. Dann kommt das nachher noch einmal, was dahinter steht. Es geht auch immer ums Geld auch. Ja? Und wenn das mal eine Rolle spielt, dann hält das keinen Amerikaner mehr auf dem Stuhl. Dann wird da gehandelt. Und trotzdem, George W. Bush scheint einer der gläubigsten Präsidenten zu sein. Und das gehört auch so zusammen, Religion und Wirtschaft und Politik und Militarismus und Macht. Und so ist es auch hier. Auf der anderen Seite, ein religiöses Amerika mit einem Facettenreichtum, der nicht zu überbieten ist, und ein gottloses Europa, das kopfschüttelnd dasteht über die amerikanische, letztendlich einfach mal Spiritualität. Weiter. Die USA kontrollieren jetzt einen großen Teil des Weltöles und seinen Preis. Das ist wichtig. Denn Amerika hängt am Öl. Der Dollar hängt am Öl. Und wenn es kein Öl mehr gibt, gibt es auch keinen vernünftigen Dollar mehr. wenn der Ölpreis steigt, durch amerikanische Manipulation wohlgemerkt, schaden die USA China. Und wenn der Ölpreis sinkt, schaden die USA Russland. Russland hängt immer mehr vom Ölexport und vom Gasexport ab. Und da sind hohe Preise lebensnotwendig, das können Sie in der Zeitung lesen. Wieder hat Russland wegen des niedrigen Ölpreises so und so viel Milliarden Rubel oder Dollar weniger Staatseinnahmen. Und das merkt das Land, das fehlt ihm. China ist auf Ölimporte angewiesen, dort sind niedrige Preise wichtig. Hohe Ölimportpreise schädigen die Wirtschaft, da muss man Geld ausgeben für Öl. Das Geld wird woanders viel wichtiger oder viel nötiger gebraucht. Und da gibt es eine neue Kriegserklärung an die USA. Ich sage Ihnen was. Indonesien, das islamische Ölexportland, hat seine Ölpreise auf Euro umgestellt vom Dollar. Eine Sünde wider die USA, wie ein Saddam Hussein. Und das war eine ganz markante Kriegserklärung. Denn Öl und Dollar gehören zusammen und nicht Öl und Euro. Der Dollar hängt am Öl. Der Ziegenbock wird weiter gereizt. Er wird immer mehr gereizt. Und die USA bleiben sich auch treu. Und jetzt komme ich zu Machtpolitik und Geostrategie. Die USA verhalten sich wie eine Supermacht, die tun und lassen kann, was sie will. Und je länger, je mehr wird dieser christliche Humanismus, der dort mindestens verkündigt wird, in eine reine Machtveranstaltung sich wandeln. Es gibt noch immer die Feindstaatenerklärung, dass USA, auch gegen Deutschland steht die noch da, dass USA jederzeit eingreifen kann in diese Völker, auch insbesondere auf ihre Vermögenswerte. Ich könnte ein paar Details sagen, das will ich einfach aus Zeitgründen nicht tun. Ganz still, klammheimlich hat George W. Bush eine sogenannte Patriot Act I eingeführt. Ein Gesetz, das dem Präsidenten und der Regierung unglaubliche Machtbefugnisse über Vermögen, Geld und andere Dinge eines Feindes und Feindstaates und auch von Terroristen in den USA, die nicht der Regierung genehm sind, ermöglicht. Und jetzt bringt er noch Patriot Act 2 ein. Ob ihm das gelingt, ist eine andere Frage. In den USA gibt es 17 Nachrichtendienste und die kosten pro Jahr 30 Milliarden Dollar, mehr als die deutsche Bundeswehr. Für die CIA arbeiten 37.000 und für die NSA, eine andere Geheimdienstorganisation, 38.000 Mitarbeiter. Chinas Ölverbrauch erhöht sich laufend. China braucht Öl, habe ich schon einmal gesagt. Folge: Ölverteilungskämpfe kann man sich schon ins Gedächtnis hineinrufen. Man diskutiert sogar eventuell einen amerikanisch-chinesischen Krieg. Und da sagen wir als Bibelleser, wieder uns Ziegenbock lassen grüßen. Für Peking ist es eine Horrorvorstellung, dass sich die USA eventuell im Iran festsetzen, das wird da schon diskutiert. Und auch für Moskau, denn die haben alte Interessen an Iran. Es gibt sogar schon Planspiele in den USA, ein Krieg USA gegen Iran. Doch werden die USA feststellen müssen, dass der Iran im Gegensatz zum Irak mit einer hochmodernen Flug- und Panzerabwehr russischer und chinesischer Herkunft ausgerüstet sind. China, das kann man auch in der Zeitung lesen, China drängt in eine Rolle der Weltherrschaft. Und das muss zu einer Kollision mit den USA führen. Und wir werden sicherlich noch die eigenartigsten Entwicklungen erleben in unserer Zeit in den nächsten Jahren. Ich kann Ihnen kein solcher Prophet, der Ihnen sagen kann, 2006 passiert das und das. Wie das nun im Einzelnen wird. Es ist eben, wir müssen da abwarten und müssen das dann entsprechend kommentieren und einbauen in das, was uns der Herr gezeigt hat. Aber auch das Meer wird immer mehr brausen, Lukas 21, Vers 25, und die Wasserwogen der einzelnen Völker werden sich erheben. Es wird ein Rauschen und Wogen im Völkermeer und in der Völkerwelt sein. Da sind wir einfach mit eingebunden und eingepresst. Die USA werden weiterhin herausgefordert. Es gibt kein Ende. Es beginnen die Partisanenkämpfe im Irak. Dann gab es auch in Riad im Mai diesen Terroranschlag. Wir haben das alles schon wieder vergessen. Das sind alles weitere Mosaiksteine auf dem Weg zum Reizen des Ziegenbockes. Der Terror hört nicht auf und die Reaktion der USA auch nicht. Aber eines möchte ich ganz deutlich festhalten, und das ist ganz wichtig für meine Endzeitprophetie. Mit dem Islam werden die USA nicht fertig. Aber, jetzt kommt das große Aber der lebendige Gott. Und das sage ich jetzt schon, obwohl es vielleicht später noch einmal sage. Ich vermute sehr stark, habe ich gesagt, dass bei Gog, mit Gog und Magog und mit Widder und Ziegenbock und vielleicht Sacharja 12, die Umzingelung Jerusalems. Es kann sein, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das so gemeint ist. In diesem Zusammenfallen dieses Widder und Ziegenbock und Gog und Magog, wo Gott eingreift, müssen wir jetzt schon festhalten, Gott greift bei Gog und Magog ein. Da könnte dann auch die Entrückung stattfinden. Wir werden herausgerissen, Herr Pazzo, wir werden herausgerissen. Wir schlendern nicht mit den Turnschuhen und den Sandalen in den Himmel hinein. Keine Frage. Es wird eine harte Zeit auch für uns sein. Hesekiel 39,6. Der Herr wird mit Feuer kommen. Zu Gog und seinen Verbündeten, und zu den Verbündeten gehört auch der Islam. Und so löst dieses Thema unser Herr. Wir müssen auch berücksichtigen, dass die USA in sich brüchig ist. Das ist kein so ein geschlossener Block mehr. Es sind so viele Gegenkräfte da. Und die Gefahr einer weltweiten Kriegsverzettelung wird offen diskutiert. Und es steht auch in manchem, was da geschrieben wird, wie im alten Rom. Die haben sich verzettelt in ganz Europa, die römischen Legionen. Das war letzten Endes ihr Ende. Und deshalb ist es so, wenn der Ziegenbock geflogen ist, dann wird das Horn auch sehr schnell zerbrechen. Und ich sollte auch nicht verschweigen, die weltweite Verschuldung. Da wird sich ja dann die Hure daran irgendwie festbeißen und bereichern und so zur Macht kommen. Und das führt laut Expertenmeinung spätestens in 10 Jahren zum Kollaps. Man spricht davon, da muss der Kollaps schon ums Jahr 2010 kommen. Das kann man einfach hochrechnen. Die USA sind schon mit $32 Billionen verschuldet, mehrheitlich die privaten Haushalte, das größte Problem der USA. Da kann man nichts mehr draufsatteln. Deshalb auch dort die Rezession, da gibt es keine Nachfrage mehr, weil kein Geld mehr da ist. Diese Kreditkonten sind ausgereizt. In Deutschland ist es nicht ganz so schlimm. In Japan ganz schlimm. 60% des Volkseinkommens, des Budgets der Regierung wird für Schuldentilgung benötigt. Ja, und jetzt habe ich da einen ganz schlauen Satz hingeschrieben. Ich zitiere mich selbst. Ich habe keine Veranlassung, meine Meinung zu ändern. So, jetzt möchte ich aber weiter fragen, was passiert, wenn Jesus sichtbar wiederkommt am Ende der Endzeit auf unserer alten Erde. Ach, das war mal zu Hause ein großes Thema. Der Arthur Muhl hat da immer wieder solche Sätze gebracht, dass da große Veränderungen kommen. Und meine Mutter, die hat da immer mich gefragt, wie ist denn das, sag mir doch das noch genauer und. Also da war immer Gesprächsstoff da. Und jetzt lesen wir einmal miteinander einige Verse aus der Bibel. Und wir beginnen mit dem super bekannten Wort Jesaja 40, Vers 4 und 5. Die Frage war, was passiert, wenn Jesus wiederkommt auf unserer alten Erde? Was passiert mit unserer alten Erde. So. Jesaja 40, Vers 4 und 5. Das ist nämlich die Johannesstelle. Mit der kommt er ja im Johannesevangelium. Stimme eines Rufenden in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, Vers 3 in Jesaja 40, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jetzt kommt's. Jedes Tal soll erhöht werden. Und jeder Berg und Hügel soll erniedrigt werden. Und das Höckrichte soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Niederung. Das steht doch nicht da. Zum Spaß. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Und jetzt noch Jesaja 24, Vers 1. Das ist auch noch eine Prophezeiung auf die alte Erde. In dieser Jesaja-Apokalypse ab Kapitel 24 gibt es auch Worte, die auf die neue Erde gehen. Aber jetzt bleiben wir bei der alten Erde. Vers 1 in Jesaja 24. Siehe, der Herr leert das Land aus und verödet es. Und er kehrt seine Oberfläche um. Darum geht es mir. Und zerstreut seine Bewohner. Aha. Der Herr kehrt die Oberfläche des Landes oder auch der Erde um. Passiert was, wenn Jesus wiederkommt? In seiner Kraft natürlich. Dann Malachi 3, Vers 2. Auch eine bekannte Stelle. Die trifft jetzt mehr die Sünder, weniger die Erdoberfläche. Aber wir sehen dann, wie das ist, wenn Jesus wiederkommt. Malachi 3, Vers 2. Da gibt es ja auch Songs darüber, christliche Lieder. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer des Schmelzers sein und wie die Lauge des Wäschers. Und dann geht es um die Sünder weiter. Ich habe noch eine ganz interessante Stelle. Und da bin ich noch einmal eingestiegen in die Grammatik. Ich wollte wissen, ob das Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft ist, was ich Ihnen jetzt vorlese. Das kann man tatsächlich als Vergangenheit und als Zukunft lesen. Ich musste aber noch einen Grammatiker etwas fragen. Ich sage Ihnen gleich warum. Amos 5, Vers 8 und 9. Wenn man nicht weiß, Vergangenheit oder Zukunft, macht man Gegenwart in der Übersetzung. So einfach ist das. Nur ich, der das genau wissen will, bin dann der Lackierte dabei. Amos 5, Vers 8 und 9. Und suche den, der das Siebengestirn und den Orion gemacht hat und den Todesschatten in Morgen verwandelt und den Tag zur Nacht verfinstert, der den Wassern des Meeres ruft, und sie ausgießt über die Fläche der Erde. Hoi. Kommt da eventuell nochmal Wasser? Wasser des Meeres über die Erde? Oder ist das ein Rückgriff auf die Sintflut? Das Wort ist tatsächlich in Zukunft geschrieben. Aber ist im Hebräischen so, wenn ein Un davor steht, dann kann das die Zeit umdrehen. Dann wird urplötzlich aus Zukunft Vergangenheit. Also das heißt, wenn ich sage, er ging, und je nach dem Zusammenhang, beziehungsweise was vorher gestanden ist, wenn es heißt, und er ging, dann muss man übersetzen, und er wird gehen. Das ist nun mal im Hebräischen so. Also das muss ich noch klären. Trotzdem, es ist in der Zukunft geschrieben. Und dasselbe Wort steht nochmal in Amos 9, Vers 6. Das können wir uns jetzt sparen, weil es dasselbe ist. Und dann gehen wir noch in den Propheten Zephania. Zephania Kapitel 1. Vers 2. Zephania Kapitel 1, Vers 2. Und ich werde alles von der Fläche des Erdbodens gänzlich wegraffen, spricht der Herr. Ich werde Menschen und Vieh wegraffen. Ich werde wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres und die Ärgernisse samt den Gesetzlosen. Und ich werde die Menschen ausrotten von der Fläche des Erdbodens, spricht der Herr. Hier geht es also ums Ausrotten von allem, was auf der Erde ist, insbesondere dem Sündigen, wenn Jesus wiederkommt. Im gleichen Kapitel, Vers 18, Da könnte ich jetzt schon den ganzen Abschnitt ab Vers 14 lesen, das kostet mich jetzt zu viel Zeit. Da heißt es, nahe ist der Tag des Herrn, er eilt, horcht der Tag des Herrn, bitterlich schreit er der Held. Und nun Vers 18, auch ihr Silber und ihr Gold wird sie nicht erretten können, am Tage des Grimmes. Und nun steht dort nicht Grimm, sondern da steht des Hindurchschreitens, Avar steht dort, des Hindurchschreitens Gottes. Gott schritt durch die gehälfteten Tierstücke bei Abraham hindurch, wie er schlief. Da wird das Wort Avar genommen, ein großes Wort des Alten Testaments. Und am Tage des Grimmes, eigentlich des Hindurchschreitens des Herrn, und durch das Feuer seines Eifers wird das ganze Land verzehrt, kann man auch übersetzen, gegessen werden. Denn ein Ende, ja ein plötzliches Ende wird er machen, allen Bewohnern des Landes. Und jetzt noch den Kapitel 3, Vers 8. Kapitel 3, Vers 8. Ein ähnliches Wort. Wir nehmen die zweite Hälfte. Um meinen Grimm über sie auszugießen, die ganze Glut meines Zornes, denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Und jetzt als letzte Stelle, da habe ich mir noch aufgespart, Psalm 104, Vers 30. Die kehrt wieder zu den ersten Stellen zurück. Ich lese zuerst Vers 35, das ist ein so schönes Wort, gehört gar nicht in diesen Zusammenhang hinein. Aber was wir heute erleben, auch da hat die Bibel eine Antwort. Zuerst Vers 35, jetzt mehr eine, ich kann nicht sagen seelsorgerliche, aber doch eine wichtige Stelle. Die Sünder werden schwinden von der Erde. Und die Gesetzlosen nicht mehr sein. So wird es machen, unser Herr. So, aber jetzt die angekündigte Stelle, Vers 30. Du sendest deinen Odem, eigentlich dein Ruach, dein Geist aus. Sie werden erschaffen und du erneuerst die Fläche oder das Angesicht des Erdbodens. Wird einiges umgedreht werden. Und was wir heute an Umwelt für Gift hier in den Boden hineinspritzen, du erneuerst die Fläche, das Angesicht des Erdbodens. Solche Dinge passieren, geschehen, wenn unser Herr wiederkommt. So, und nun kommen wir zu Gog und Magog in Hesekiel 38. Ich bringe dieses Kapitel noch ganz kurz. Ich habe gesagt, dass es am Ende der Endzeit stattfindet, bevor oder wann, in der Zeit, wann Jesus wiederkommen wird. Und ich habe jetzt die erste Frage beantwortet, was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Und ich habe vorhin bewusst die Verse 19 bis 21 im Hesekiel 38 gelesen, weil das, was dort passiert, das gehört in den Bereich der Wiederkunft Jesu am Ende der Tage. Trotzdem einige Verse, Vers 8 beginne ich. Nach vielen Tagen sollst du heimgesucht werden. Ja, nun muss ich noch etwas sagen, sonst, dass ich das nicht vergesse. Der Gog und der Magog ist aus dem äußersten Norden. Ich setze das jetzt als bekannt voraus beinahe. Und da sehen wir ja Russland, du Fürst von Rosch, Russland, Meschech, Moskau und Tubal, Tobolsk. Darf ich nicht vergessen, sonst rede ich von Dingen und von etwas und Sie wissen nicht, von was ich rede. Also, du sollst heimgesucht werden, am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt ist, das aus vielen Völkern gesammelt ist. Auf die Berge Israel wirst du kommen, welche beständig verödet waren. Und es ist herausgeführt aus den Völkern und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Du sollst wie ein Sturm herankommen und viele, viele Völker mit dir. Vers 12 ist ein Volk, welches Hab und Gut erworben hat. Und ich sehe das nun so, dass es durch die Endzeit hindurch, mindestens der ersten Hälfte, auch durch Babylon, durch das weltweit operierende Judentum, das Geldjudentum, nun auch in Israel ein ganz großer Wohlstand ausgebrochen ist. Und da bleiben durch die Endzeit auch die zweite Hälfte, die Zeit der Drangsal, noch manches übrig. Und das möchte sich der Feind gerne unter den Nagel reißen. Und jetzt die noch einmal, zum zweiten Mal, diese Verse 19 bis 21. Und jetzt kommt Gott. Und in meinem Eifer, im Feuer meines Zornes habe ich geredet, wahrlich an selbigem Tage wird ein großes Beben sein im Lande Israel. Und es werden von mir beben die Fische des Meeres, so kommt Jesus wieder, und die Vögel des Himmels und die Tiere des Feldes und alles Gewürm, das sich auf dem Erdboden regt, und alle Menschen, die auf der Fläche des Erdbodens sind. So und jetzt. Und die Berge werden niedergerissen werden, und die steilen Höhen werden einstürzen, und jede Mauer wird zu Boden fallen, und ich werde nach allen meinen Bergen hin das Schwert über ihn herbeiführen. Soweit. Da bewegen sich die Berge, und da bewegen sich die Fische des Meeres, und da werden die steilen Höhen niedergerissen. So wird es sein, wenn Gott dann erscheint und eingreift, wenn der Gog und der Magog gerichtet werden. Nun sagte ich schon, wiederhole es noch einmal, dass ich der Meinung bin, dass Hesekiel 39 zuerst kommt. Jetzt in unseren Tagen, das nächste, da wird sich Russland mit Syrien oder sonst irgendjemand verbinden, so muss man sich das vorstellen. Und sie werden dann noch einmal versuchen, Weltmacht zu spielen gegen die USA, vielleicht unter dem Druck Chinas auch. Und werden dann eine große Allianz bilden mit vielen Völkern, auch aus dem Islam. Und werden dann einbrechen in Israel und versuchen, dort nun eine Art Endlösung der Jerusalem-Frage herbeizuführen. Hesekiel 39, Vers 1. Und du Menschensohn, weissage wieder Gog und Magog, wieder Gog und spricht. So spricht der Herr, der Herr. Siehe, ich will an dich, Gog, Fürst von Rosch, Meschech und Tubal. Und ich werde dich herumlenken, da muss der kommen, und herbeiführen und dich heraufziehen lassen vom äußersten Norden her und dich auf die Berge Israels bringen. Und ich werde dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und deine Pfeile aus deiner rechten Hand werfen. Auf den Bergen Israels wirst du fallen, du und alle deine Haufen und die Völker, die mit dir sind, auf den Bergen Israels. Das Sündenregister Russlands ist lang, sehr lang. Und irgendwann wird auch Gott hier eingreifen und richten. Den Raubvögeln allerlei Gefieders und den Tieren des Feldes habe ich dich zur Speise gegeben. Sehen Sie, das passt in unsere Zeit. Aber wenn dann die Tiere und Felder des Feldes beben und nicht mehr da sind, alles ist vernichtet, dann kann eigentlich so etwas nicht mehr laufen. Auf dem freien Felde sollst du fallen, denn ich habe geredet, spricht der Herr. Und ich werde Feuer senden. Das kommt von Gott, Feuer. So werden die Feinde gerichtet. Unter Magog und unter denen, welche auf den Inseln sicher wohnen, das können die Inseln des mittelländischen Meeres sein, das können aber auch angrenzende Staaten sein. Atumul hat gesagt, dort wo eine Synagoge ist, das eine Insel. Ist gar keine schlechte Beobachtung, ob es so ist, das lasse ich dahingestellt sein. Und die auf den Inseln sicher wohnen, und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Da merken die Völker auf einmal, da gibt es einen Gott und Herr. Das ist ganz wichtig für die Weiterentwicklung. Und ich werde meinen heiligen Namen kundtun inmitten meines Volkes. Auf einmal hören die, der Herr hat eingegriffen. Und ich werde meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Das ist eine schwierige Stelle. Lassen wir sie einfach unkommentiert stehen. Und die Nationen werden wissen, dass ich der Herr bin, der Heilige in Israel. Siehe, es kommt und wird geschehen, spricht der Herr. Herr, das ist der Tag, von welchem ich geredet habe. So, jetzt greift Gott ein und jetzt passiert etwas. Vers 9. Und die Bewohner der Städte Israels werden hinausgehen und werden Feuer machen und heizen. Es heißt wirklich heizen, ich habe das Wort nachgeprüft. Mit Waffen und Tatschen und Schilden, mit Bogen und Pfeilen und Handstäben und Lanzen. Und sie werden Feuer damit machen, 7 Jahre lang. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass dieses Wort gesprochen werden soll am Beginn des tausendjährigen Reiches, wenn alles verändert wird. Deshalb meine Rede, mein Vortrag über das, was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Das muss in unserer Zeit sein. Und sie werden kein Holz vom Felde holen, noch aus den Wäldern hauen, sondern werden Feuer machen mit den Waffen und sie werden ihre Räuber berauben und ihre Plünderer plündern, spricht der Herr. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich Gog eine Grabstätte geben in Israel, das Tal der Wanderer auf der Ostseite des Meeres. Und es wird den Wanderern den Weg versperren. Und daselbst werden sie Gog und seine ganze Menge begraben. Sie werden es nennen Tal der Menge Gogs. Und das Haus Israel wird sie begraben. Haus Israel, da kann sein, dass da auch eine Rückführung der Stämme sein wird. Und das Haus Israel wird sie begraben, um das Land zu reinigen, 7 Monate lang. Und das ganze Volk des Landes wird sie begraben, und es wird ihnen zum Ruhme sein an dem Tage, an dem ich mich verherrlichen werde, spricht der Herr Jehova. Und sie werden Männer aussondern, die beständig im Lande umherziehen, und solche, welche mit den Umherziehenden die auf der Fläche des Landes übrig gebliebenen begraben, um es zu reinigen. Nach Verlauf von 7 Monaten werden sie es durchsuchen. Jetzt bin ich 15. Und die Umherziehenden werden im Lande umherziehen, und wenn einer ein Menschengebein sieht, so wird er ein Mahl daneben errichten, bis die Totengräber es im Tale der Menge Gogs begraben haben, und auch der Name der Stadt soll Hamona sein, und so werden sie das Land reinigen. So sehe ich es als Auftakt der Vorendzeit, wird diese Sache passieren. Und dann wird die Menschheit merken, dass der Herr eingegriffen hat. Feuer wird fallen, den Namen wird er kundtun, und die Völker werden Wissen erkennen, dass ich, der Herr, bin, es getan habe. Ich könnte nur noch einige Verse weiterlesen in Vers 21. Ich möchte Ihnen das einfach ehrlicherweise sagen. Zwischen 21 und 24 weiß ich nicht, ist das Wort nun auf die jetzige Zeit gesprochen oder auf das frühe tausendjährigen Reiches. Aber dann in 25 und folgende, wenn Sie können Sie nachlesen, da spricht dann Gott wieder von der Zeit, wann der Herr wiedergekommen ist am Ende der Endzeit. Das muss ich weglassen, sonst kriegen wir das nicht miteinander auf die Reihe, und das würde auch nur verwirren. Also, Feuer fällt, die Feinde werden getötet, und die Völker werden wissen, dass ich der Herr bin. Und jetzt kommt mein Kommentar dazu. Das wird eine gewaltige Veränderung der religiösen Landschaft bewirken. Die Nationen werden erkennen, wer ihre Götter waren, dass sie von ihnen betrogen worden sind. Ich kann das nur feststellen und behaupten, ich kann es aber nicht beweisen, ich weiß nicht, ob es so werden wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die Türkei ihren Gott ändert. Und dass auf einmal, Sie merken, wir waren doch bis zum Jahre 600 noch was, eine christliche Nation. Weil dann gehen dann auch die Missionare Israels hinaus und verkündigen die Herrlichkeit des Herrn. Jetzt erst noch die Herrlichkeit, die bis dahin geschehen ist, später die ganze Herrlichkeit. Das Wort wird sich auch mehrfach erfüllen. Und dann werden die darum herum alle ganz ruhig werden. Das wird den umliegenden Völkern, den Arabern, die werden erstaunt sein, dass der Gott, den sie heute anbeten, nicht der Gott ist, der so etwas fertigbringen könnte. Sie merken, da ist ein Gericht passiert. Sie fürchten sich und werden keinen Finger mehr gegen Israel rühren. Und auch der Irak. Mit der heutigen religiösen Landschaft kann man keine Endzeit machen. Muss man ganz klar sehen. Aber wenn das Gericht Gottes darüber gegangen ist, dann sieht die Sache ganz anders aus. Und da wird dann auch, trotz dieser frommen Rede, die ich jetzt sage, auch der Geist Babylons ganz schnell wieder hochkommen. Und das wird synkretistisch, das heißt religiös vermischt sein. Und bald wird auch der Antichrist hochkommen, da wird das alles vergessen sein. Und dann wird der massive Abfall weitergehen, der ist vielleicht kurzzeitig unterbrochen werden, den wir heute schon haben. Und dann wird er alle verführen, der falsche Prophet wird ordentlich auf die Pauke hauen und die Lippen aufmachen. Ja, Gott wird eingreifen in diesem Geschehen und die umliegenden Völker werden erkennen, wer der Herr ist. Und dann beginnt in der Welt etwas Neues. Israel ist für kurze Zeit befriedet, auch religiös. Eine wirtschaftliche, weltweite Blüte entsteht. Der Tempel wird gebaut werden. Vielleicht wird er auch schon angefangen sein, aber jedenfalls, es wird geopfert dann bald werden. Wie ich schon sagte, der Geist Babylons entfaltet sich und Sacharja 5, Vers 5 folgende wird aktiv. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Das Weib in dem Eva in der Tonne, die Gottlosen, die Gesetzlosen werden aus Israel ausgeflogen sozusagen und in Sinjar niedergelassen. Dieses Eva mit dem Storch, das da fliegt. Und es heißt dort, und wenn ihr diesem Weib ein Haus gebaut ist, dann wird es in der Ebene Sinjar niedergelassen. Sprich, wenn Babylon gebaut ist, dann wird das gottlose Judentum dann nach Babylon ziehen und weltweit operieren. Die Hure ist ja eine weltweite Organisation. An den Hafenstädten der Welt wird sie sitzen und ihre Geschäfte machen. Ja, der Geist Babylons entfaltet sich. Schnell zerbricht das große Horn, die USA, die vier Diadochen, also die vier anderen Weltreiche erscheinen. Und daraus entwickelt sich dann der Antichrist. Der erhebt sich dann später über alles, was Gott ist. Daniel 11, Vers 37. Und ein neuer Abfall übelster Sorte beginnt. Wir sagen ja heute schon, das Fernsehen ist verdorben und alles ist übel und schlecht. Dann werden wir es sehen, was übel und schlecht ist, wenn einmal Babylon läuft. Einmal dieser Turm vielleicht wieder gebaut werden wird und. Es gibt ja interessante Filme über Babylon. Da war im Fernsehen einer, am 1. Januar, glaube ich, war das, diesen Jahres. Das hat mich unheimlich gepackt, was man ausgegraben hat und dass man die Stadt wieder im Modell hergestellt hat, machen alles Deutsche. Und dass man sicherlich dann bald, auch so sehe ich das einfach, die Pläne machen wird, um ein neues Babylon zu errichten. Und dann wird ein Vertrag kommen, das wissen Sie ja alles, mit dem Antichristen, den wird er in der Mitte der Jahrwoche brechen, der 70. Jahrwoche, also in der Mitte der Endzeit. Und dann wird nochmals eine Zerstreuung kommen. Lukas 21, 25. Insbesondere die Jünger, die werden verfolgt, machen gleichzeitig eine weltweite Mission. Aber die Bibel sieht diese Zeit an allererster Stelle unter dem Stichwort Ungerechtigkeit des Endes. Hesekiel 21, 30, 31. Drangsal. Daniel 12, Vers 1, Matthäus 24, 21. Und die heilige Stadt wird in von Nationen zertreten werden, Lukas 21, 24. Wir erleben heute das Zusammenspiel dieser neuen Kräfte. Immer wieder entdecken wir neue Mosaiksteinchen im Endzeitpuzzle. Und was antworte ich dazu? Erhebet eure Häupter, Lukas 21, 28, denn eure Erlösung naht, und Lukas 21, 36, schlaft ein. Wachet! 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 So, ich hatte mir doch noch gelungen, die Paukenschlag-Symphonie hier zu installieren. Ja, wachet! 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 Und mit diesem Wort möchte ich aufhören. Gott segne Sie.